Radio 1. Die Profis.
Meditation, das ist für viele Menschen weltweit enorm hilfreich. Habe ich in jungen Jahren auch mal probiert, fand ich klasse. Zum Stress abbauen und entspannen. Und manche glauben sogar daran, durch Meditation höhere Bewusstseinsstufen erlangen zu können. Meditationstechniken gibt's quasi wie Sand am Meer. Manche sollen von ihrer Wirkung her vergleichbar sein mit der Wirkung psychedelischer Drogen. Wie man einen solchen Vergleich anstellt und wissenschaftlich messbar macht, das kann uns der Autor einer Studie, Co-Autor einer Studie verraten, Dr. Albert Neven nämlich. Er ist Professor für Philosophie des Geistes und Kognitionswissenschaft an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Neven, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie sind Philosoph, kein Mediziner, kein Psychologe und forschen trotzdem am Rauschzustand der Meditation. Das müssen Sie mir erklären.
Ja, das Ziel der Philosophie des Geistes, in der ich arbeite, ist es, den Menschen Geist zu verstehen und hier also unsere Denkfähigkeiten, aber auch unser Bewusstsein. Wir können sagen, dass das Bewusstsein eines der größten Rätsel ist, das wir noch nicht verstanden haben. Und da liegt es nahe, genau besondere Zustände des Bewusstseins in den Blick zu nehmen.
Sie haben dann für Ihre Arbeit Berichte analysiert von Menschen, die von psychedelischen Erfahrungen durch Drogen, aber auch durch Meditation erzählt haben. Waren das wissenschaftlich gestützte Berichte, also solche, die durch eine nachvollziehbare Methodik überprüft werden konnten?
Ja, genau. Also es gibt eine große Datenbasis, in der Berichte von Meditationszuständen, aber dann eben auch bei der Einnahme von psychoaktiven Substanzen erfolgt sind. Und zwar hat man diese psychoaktiven Substanzen im Labor unter Kontrolle einnehmen lassen und dann eben ein paar Stunden gewartet nach dem Einnehmen und dann die Menschen ihre Erinnerungen berichten lassen, nachdem sie sozusagen wieder in einem normalen Alltagsbewusstseinszustand waren. Und diese Berichte sind eben sehr einheitlich dahingehend, dass dort Selbstauflösung beschrieben wird. Mhm. Ich war nichts, ich war nur ein Empfindender ohne Aspekte des Ich.
Warte mal, ich habe mal eben das Fenster zugemacht. Hier draußen ist ein Straßenkehrer vorbeigefahren. Also diese Ich-Auflösung, ich war nichts, das hat man also gefunden in diesen Berichten. Aber sind Sie sicher, dass diese Menschen, die mitgemacht haben bei diesen Labortests, dass sie nicht vielleicht alle dieselben Filme gesehen oder Bücher gelesen haben und dann diese Erinnerung als Blaupause für ihren Trip benutzt haben?
Ja, genau. Also das ist eine Frage, dass man natürlich, wenn die Menschen sehr vielzählig sind, was hier der Fall ist, dann kann man erst einmal davon ausgehen, dass sie nicht alle dieselben Erfahrungen haben. Mhm. Aber die Frage, die uns bewegt hat, war, sind die Erinnerungen nicht trotzdem im Prinzip im Nachhinein rekonstruiert?
Richtig.
Wie kann ich, wenn ich jetzt mich erinnere, dann bin ich in einem Zustand von Bewusstsein, von Selbstbewusstsein. Ich habe die normalen Ich-Erfahrungen des Alltags involviert. Und wie kann ich dann mich an etwas erinnern, wo ich gegebenenfalls ich-freie Erlebnisse hatte? Irgendwie muss ich doch ein Bewusstsein davon haben, dass ich es war, der dort zugegen war. Und wie kann das sein? Das klingt erstmal widersprüchlich.
Nee, sehr gut.
Und an der Stelle setzen wir an.
Also wenn das Ich abwesend ist, kann ich eigentlich keine Erinnerung an das haben, was ich erlebt habe in der Zeit.
Mhm. Genau, das scheint sozusagen es zu verhindern, unmöglich zu machen, dass ich mich im Nachhinein an eine solche ich-freie Episode erinnere.
Mhm.
Wir haben aber nachgewiesen durch Zusammenstellung verschiedener Evidenzen, dass das nicht widersprüchlich ist.
Was für Evidenzen sind das? Mhm.
Ja, also wir haben sozusagen einerseits ein Modell vom Gedächtnis entwickelt, hier in einer Bochumer Forschungsgruppe, bei dem wir den konstruktiven Aspekt des Gedächtnisses ganz besonders beleuchten. Und Herr Millière und ich, mein Co-Autor, wir haben die Ich-Facetten hervorgehoben. Wir können also zeigen, dass es sehr plausibel ist, dass es ich-freie Zustände gibt, in Meditation und bei Einnahme psychoaktiver Substanzen, die dann erst im Nachhinein durch Ich-Aspekte aufgeladen werden. Der Erinnerungsprozess fügt eine Meinigkeit der Erinnerung, aber auch ein Selbstinvolviertsein, dass ich es bin, der da drin war. Alle die Aspekte des Ich, die werden durch den Erinnerungsprozess hinzugefügt, nehmen aber der ursprünglichen Erinnerungsfacette nicht ihren Inhalt und damit werden die Erinnerungsberichte glaubwürdig.
Wow, das ist wirklich spannend. Und Sie haben das bei beiden Gruppen gleichermaßen festgestellt, sowohl bei den, ich nehme mal an, LSD-Schluckern als auch bei den Meditierenden?
Also wir haben ja nicht selber Experimente gemacht. Wir tragen die empirischen Resultate zusammen. Und es ist sehr plausibel. Was wir finden ist, wir finden dieselben Beschreibungen, ich-auflösender Zustände bei professionellen buddhistischen Meditationen und bei Einnahme von psychoaktiven Substanzen. Und diese Beschreibungen, die derartig übereinstimmend sind, deuten darauf hin, dass wir im selben Zustand sind. Wir finden auch analoge Veränderungen neuronaler Zustände, also der Hirnzustände, mit verschiedenen Methoden gemessen, EEG und FMRT. Wenn man das zusammennimmt, spricht das dafür, dass die in ähnlichen Zuständen sind. Und das Modell erlaubt es, das so zu verstehen, dass es tatsächlich ich-freie Zustände sind und keine nachträgliche Fiktion.
Spannende Studie vom Philosophen Dr. Raphael Millière von der Columbia University New York und Professor Dr. Albert Neven von der Ruhr-Universität Bochum, mit dem haben wir gerade gesprochen. Herr Neven, die Profis auf Radio 1 sagen herzlichen Dank und Ihnen natürlich ein ich-volles Wochenende.
Sehr gerne und ich wünsche Ihnen auch alles Gute.
Dankeschön. Wiederhören. Tschüss.